die Art und Weise, einfach wie wir aktuell Fußball spielen, die macht Spaß. Jetzt kann man sagen, klar, mir fallen auch viele Tore, aber ich sehe die Tore eher als Konsequenz unserer Spielweise und wie wir das auf dem Platz mit Leben füllen. Und das ist schon was jetzt, sage ich mal, längere Zeit nicht in dieser Dimension da war.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayern-Woche. Die Wahnsinnswochen der Bayern gehen einfach weiter. Passend zum Start des Oktoberfests ist der Rekordmeister so gut aufgelegt wie schon lange nicht mehr. Das liegt ausgerechnet auch an einem Neuzugang, der sich immer mehr als, ja man könnte fast schon sagen, Top-Transfer entpuppt. Und als wäre das noch nicht genug, steht dann ja jetzt auch noch das direkte Duell mit dem deutschen Meister aus Leverkusen an. Ihr merkt schon, auch heute wird uns hier nicht langweilig werden in dieser Folge. Mit wir ist natürlich wie gewohnt unser Sport-Chefreporter Stefan Kumberger gemeint. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Ja, Kumbi, am Sonntag war Werder-Boss Clemens Fritz bei uns zu Gast im Dopa und hat davon gesprochen, dass ihm der Auftritt des FC Bayern, wie gesagt, einen Tag davor 5-0 beim Werder Bremen gewonnen, ein wenig in die Zeit unter Pep Guardiola zurückversetzt hat. Also musstest du auch am Samstag vom Fernseher manchmal deine Augen reiben, um sicherzugehen, dass da nicht wieder Pep an der Seitenlinie steht?
Ja, mir ist jetzt schon mal aufgefallen, dass du den Podcast eröffnet hast mit einem Begriff, den Pep Guardiola immer geprägt hat, nämlich top, top, top. Da musste ich sofort schon an Pep denken. Ja, siehste. Aber es ist schon so, die Dominanz ist schon beeindruckend, die Ballsicherheit ist beeindruckend. Auch das bisschen, was wir in den Trainingseinheiten beobachten können, das berühmte Rondo oder wie man in Bayern sagt, das Kreisel. Das kommt alles schon sehr ballsicher daher. Also da gab es auch schon Phasen unter anderen Trainern. Da waren die jungen Männer oftmals damit beschäftigt, den Ball zu holen. Das ist nicht so. Wer derzeit beim FC Bayern in der Mitte ist, der kriegt den Ball eher selten, weil eben die Spieler alle technisch versiert sind und das dann auch auf die Straße kriegen, ihre technischen PS. Also Hut ab vor Vincent Kompany, was er da in den letzten Wochen geschaffen hat.
Man sieht aber schon ein bisschen, finde ich, diese Handschrift von Pep auch, also was dieses, ja, den Gegner dominieren angeht. Das war ja auch das, was Clemens Fritz damit, glaube ich, meint. Also, dass eine individuelle Klasse im Kader der Bayern ist, das war auch in den letzten Jahren der Fall. Aber dieses, den Gegner so stark hinten einschnüren, mit Ballbesitz eigentlich wirklich nerven ohne Ende, sogar mit frühem Pressing, so früh Ballverluste zu generieren, das gab es jetzt in den letzten 1, 2, 3 Jahren deutlich weniger. Vielleicht mal in Ansätzen in Spielen, aber in dieser Dominanz nur über 90 Minuten so gut wie gar nicht.
Das ist richtig. Also der Ballbesitzfußball ist wieder zu Hause in München und du sprichst es an, diese Dominanz, die führt natürlich auch dazu, wenn du den Ball hast, dann ist es schon mal für den Gegner schwer, ein Tor zu machen. Das ist eine alte Fußballweisheit. Und wenn der Gegner selbst den Ball dann hat, wenn du dann früh attackierst, wenn du Pressing spielst, wenn du im Gegenpressing dann auch gut bist, dann kann eigentlich kaum was schiefgehen. Aber es ist eben schon eine Sache, wo die ganze Mannschaft diszipliniert mit dabei sein muss. Also das Problem oder die Gefahr bei dem System ist, das war bei Pep schon so, wenn einer oder mal ein zweiter nicht ganz mitgemacht hat, dann sieht das Ganze nicht mehr so ansehnlich aus. Aber in der frühen Phase der Saison hat es Vincent Kompany tatsächlich geschafft, die Mannschaft komplett auf dieses System einzuschwören. Und sie laufen deutlich mehr. Also ja. Vor dem Bremen-Spiel waren es ja schon 3 Kilometer mehr als in der vergangenen Saison. Und da stellt sich mir schon die Frage, wie kriegt man das hin, dass Menschen mehr laufen? Also wie kann man auf diesem Top-Niveau Profifußballern beibringen, dass sie einfach mehr laufen? Das ist schon eine interessante Frage, die hinter diesen Laufleistungen steckt.
Denkst du, dass es alleine mit einer Ansprache, also mit einer höheren Motivation ans Team zu erklären? Sind das vielleicht auch einfach neue Laufwege, die da, also man spricht ja so häufig im Fußball immer von den richtigen Laufwegen. Es gab auch mal Trainer, die haben gesagt, du, solange meine Mannschaft, die können 10 Kilometer weniger laufen, solange sie die richtigen Laufwege machen, ist mir das egal und wir am Ende das Spiel gewinnen. Aber es ist ja schon sehr deutlich, wie du es auch eben gesagt hast, dass die Bayern spritziger wirken, fitter wirken, besonders in der Arbeit gegen den Ball.
Ja, also ich glaube, es ist nicht damit getan, einfach zu sagen, lauft mal ein bisschen mehr. Das würde wahrscheinlich nicht hinhauen, aber Vincent Kompany scheint es geschafft zu haben, der Mannschaft einzuimpfen, dass für sein System er eine hohe Laufbereitschaft braucht und die ganze Mannschaft, der ganze Kader scheint zu glauben, dass dieser Weg zum Erfolg führt. Fußballer sind ja da manchmal so gestrickt, dass sie sagen, ja, puh, bringt mir das dann überhaupt was? Oder wie sind wir dann, also wenn du von der Spielidee nicht überzeugt bist, dann läufst du natürlich nicht mehr.
Sondern ich wollte gerade sagen, dieses klassische für den Trainer laufen ist jetzt sehr platt ausgedrückt, aber ich glaube, du und auch alle da draußen wissen so ein bisschen, was dafür gemeint ist. Also für die Idee dahinter, für das Team, dieses klassische, da holst du dann nochmal ein paar Körner mehr mit raus.
Ja, auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, dass psychisch die Bayern natürlich an einem Punkt waren, ohne Titel aus der Saison gegangen zu sein, dass das die Leute auch nochmal anspitzt. Also wenn du einen jungen Trainer hast, der daherkommt und du bist selber aber schon furchtbar satt und hast in der letzten Saison alles gewonnen, dann bist du vielleicht ein bisschen zurückhaltender und denkst dir, mein Gott, hey, ich habe die Champions League gewonnen. Aber das haben die Leute nicht im Hinterkopf, sondern die Leute haben im Hinterkopf, wir haben was gut zu machen aus der vergangenen Saison und die Idee des Trainers, die gefällt mir ganz gut, ich mache da mal mit und ich möchte auch spielen, weil der Konkurrenzdruck ist natürlich enorm, da werden wir jetzt gleich dann drüber sprechen und ich glaube, diese Kombination führt dazu, dass die Bayern so erfolgreich sind. Es wird nur spannend sein, wie sie ihre Taktik entsprechend anpassen für das Top-Duell gegen Leverkusen.
Du bringst mir hier schon wieder Überleitungen hin, ohne Ende, Kumbi. Unglaublich, wie du das machst. Lass uns dann doch direkt mal, bevor wir allerdings über Leverkusen sprechen, über den eben schon angesprochenen Konkurrenzkampf sprechen. Denn der ist in der Offensive ja so groß wie lange nicht mehr. 20 Tore in 3 Spielen sind schon außergewöhnlich genug. Jetzt kommen aber noch Daten dazu von einem gewissen Neuzugang von Michael Olise. 2 Tore, 2 Vorlagen, ein unglaublich starkes Spiel gegen Bremen. Deswegen wollen wir nochmal ganz besonders auf ihn schauen. Und zwar jetzt in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumbi, ich habe es eben schon angedeutet. 2 Tore, 2 Vorlagen, eine Olise-Gala, kann man es eigentlich zusammenfassen, gegen Werder. Hat man ihn vielleicht, oder erstmal die andere Frage, was macht ihn aktuell so stark? Jetzt haben wir ihn ja alle so ein bisschen 4-5 Spiele lang gesehen. Vielleicht einige von euch da draußen auch schon vorher in der Premier League verfolgt, aber jetzt ja wirklich bei Bayern nochmal dieses, ja, den, wie macht er sich dort, wie war sein Anfang? Was macht ihn aktuell so stark? Er trifft ja gefühlt in fast jedem Spiel.
Ja, wir hatten ja schon letztens besprochen, dass er zum Beispiel gegen Zagreb so ein bisschen Startprobleme hatte. Aber das sind so Punkte, die man ganz schnell vergisst, beziehungsweise er macht sie vergessen. Und was halt das Augenscheinlichste ist, der Mann hat einfach Lust auf Fußball. Ist ein richtiger Lustfußballer. Du erinnerst dich in der Folge, als wir über Flo Wirtz und über Jamal Musiala gesprochen haben, da habe ich gesagt, ja, die wie so zwei junge Welpen, denen man einen Tennisball hinwirft. Und so ist es bei Michael Olise auch. Also der hat einfach Lust, der denkt nicht lange nach, beziehungsweise er denkt, die hat die richtigen Gedanken im Kopf, der weiß vorher schon, was will ich mit dem Ball machen, wenn er dann zu mir kommt, wo spiele ich hier hin oder kann ich vielleicht selber was probieren und initiieren. Und er ist einfach auch wahnsinnig kühl vorm Tor. Ja. Also da merkst du halt nicht, dass der irgendwie, das meine ich mit nicht nachdenken, also der ist halt Instinktfußballer und ein Lustfußballer und der macht die Kugel halt rein und solche Barrieren, so psychische Barrieren, die wir in der vergangenen Saison zum Beispiel bei Leuten wie Kingsley Coman gesehen haben oder auch bei Serge Gnabry durch seine Verletzungen oder Leroy Sané, der auch oft allein aufs Tor gelaufen ist und dann eben nicht getroffen hat, sowas nimmst du bei Michael Olise überhaupt nicht wahr. Das ist die pure Lust am Leben und die pure Lust am Fußball und ich hoffe aus Sicht der Bayern, dass er sich das die ganze Saison über bewahren kann, weil in der Form ist er natürlich absolut wertvoll.
Wurde er vielleicht ein bisschen unterschätzt vor der Saison? Also die Bayern wurden ja schon sehr gelobt, auch von uns hier in diesem Podcast für diesen Transfer, weil er sich einfach in der Premier League schon auf sich aufmerksam gemacht hat und klar war, dass der ein sehr großes Talent besitzt und trotzdem besonders durch seine auch längere Verletzung in der letzten Saison davor zwar super Stats hat, also super, was Tore, Vorlagen angeht, aber durch diese Verletzung halt so, vielleicht so ein bisschen unterm Radar wieder gefallen ist und der halt in Anführungszeichen von einem kleineren Verein mit Crystal Palace gekommen ist, wurde er da vielleicht ein bisschen unterschätzt, als hätten jetzt die Bayern jemanden von Real oder City geholt, dass man sagt, ja, ein großes Talent hat er, aber mal gucken. Ich meine, wie gesagt, du hast es richtig angedeutet, gegen Zagreb auch mal eine schwächere halbe Stunde dabei und trotzdem ist das bisher ein richtig, richtig guter Start von ihm.
Ja, man ist natürlich am Anfang immer ein bisschen skeptisch und vorsichtig. Erstens will man die Leute nicht mit irgendwelchen Erwartungen überfrachten. Und zweitens, auf dem Blatt Papier war es natürlich schon so, okay, junger Mann kommt von Crystal Palace, jetzt nicht die oberste Etage in der Premier League, hat in der A-Nationalmannschaft von Frankreich noch nicht gespielt. Da gab es natürlich schon viele Punkte, wo man das hinterfragen konnte und wenn man nicht die Premier League verfolgt hat, dass man gesagt hat, ist der wirklich so gut, wie uns Max Eberl das weismachen will. Aber ich meine, die letzten Spiele, die sprechen ja absolut für sich und daran gibt es keine Zweifel. Und ich glaube, das sind eigentlich die Transfers, nach denen die Bayern-Fans sich immer gesehnt haben in den letzten Jahren. Junge Leute, die Lust am Fußball haben, die vielleicht ein bisschen unterm Radar laufen, die noch nicht die ganz großen Erfolge eingefahren haben aufgrund ihres Alters, beziehungsweise weil sie eben nicht bei Real Madrid oder dem FC Barcelona, gut, die gewinnen auch nichts mehr, aber nicht bei Manchester City unterwegs waren, sondern weil sie eben bei Crystal Palace gezockt haben. Das sind, glaube ich, die cleveren Transfers, die man sich beim FC Bayern lange Zeit gewünscht hat.
Lass uns doch mal ganz kurz in einen O-Ton von der PK nach dem Spiel am Samstag reinhören, wo Vincent Kompany sich über Michael Olise geäußert hat und auch über den Start allgemein. Und er fängt mit einer ganz lustigen Geschichte an. Deswegen hören wir doch mal ganz schnell rein.
Ja, er hat uns geholfen, die Null zu halten. Nein, aber der hat natürlich ein ganz besonderes Talent. Ist ein guter Spieler, ich glaube. Ich werde natürlich sagen, das ist die Luxus von Bayern. Wir haben sehr viele gute Spieler. Wir haben uns gewünscht, auch eine große Karte zu haben. Das heißt, dass wir auch immer starke Ersatz haben in jedem Spiel. Und Michael hat das von Anfang an gut gemacht. Und wenn er so weitermacht, kann er nicht viel besser könnte er nicht anfangen für den FC Bayern. Aber er muss auch weiter leisten, wie er das gemacht hat bis jetzt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Junge ist, die viel Druck spürt. Er genießt Fußball und das war heute ein gutes Spiel natürlich.
Bevor ich jetzt auf die Talente-Kombi von Michael Olise zu sprechen komme, lass uns kurz über den ersten Satz von Vincent Kompany sprechen. Zeigt auch den klassischen Verteidiger in ihm und auch seine Denke. 5 Tore, wie ich habe es gesagt, 20 Tore in 3 Tagen. Aber der Mann freut sich, dass er zum ersten Mal in der Woche zu Null gespielt hat.
Ja, und das freut die ganze Mannschaft. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang gern an den Elfmeter der Freiburger in München gegen die Bayern. In der Schlussphase, ich glaube letzte Minute oder Nachspielzeit, der verschossen wurde. Und wie sich da Manuel Neuer gefreut hat. Der Sieg war schon eingetütet, aber 1-0 ist für so eine Fußballmannschaft dann nochmal eine besondere Auszeichnung. Und von dem her, man merkt, die Bayern sind wieder gierig. Das ist ja auch immer so der Begriff, den man mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung bringt. Und es geht eben nicht nur darum, dass man vorne entsprechend agiert, sondern eben auch hinten dicht hält. Aber ist natürlich schon nach so einem Spiel eine besondere Aussage von Vincent Kompany.
Und ansonsten sagt er eigentlich das, was du eben schon selber angedeutet hast, mit diesem, er spürt einfach nicht viel Druck, der zockt einfach drauf los, der spielt Fußball, der hat Spaß dran, das merkst du jemandem an. Also wenn wir jetzt alle nochmal an seine Vorlage für das Tor von Jamal Musiala denken, ich glaube das 2-0 müsste es gewesen sein, wie er da plötzlich ja wie ein Brotmesser ja, durch die Butter durchgeht, also durch 3-4 Gegenspieler, dann noch die Übersicht hat, mit dem langen Bein sozusagen den Ball in die Mitte spielen kann, ja. So häufig bekommst du das nicht.
Nee, das bekommst du so häufig nicht zu sehen. Ich glaube, der große Wert, den Michael Olise für den FC Bayern hat, ist nicht nur das, was er selbst auf dem Platz liefert. Das hat er jetzt bewiesen, was er kann, was er in der Lage ist zu leisten, sondern auch, dass er ein cleverer Transfer war, auf einer sehr cleveren Position. Ich habe dir ja in den letzten Wochen immer wieder gesagt, auf den Flügeln wird was passieren. Ich habe da, Kingsley Coman stand ja auf der Kippe, ich habe da schon mit großen Veränderungen gerechnet. Bei der Abgabeseite lief es nicht so, wie es die Bayern sich gewünscht haben. Aber du hast in diese Truppe von hochtalentierten Flügelspielern, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané, hast du einen Mathis Tell, hast du einen Michael Olise reingesetzt, der das alles nochmal, das Ganze vitalisiert hat, das alles auf den Kopf gestellt hat, der für eine Konkurrenzsituation gesorgt hat, weil es ist ja nicht so, als würde er allein glänzen. sondern die anderen haben ja auch einen Schub gemacht. Und wenn Vincent Kompany dann immer wieder betont, die Jungs, die müssen auf dem Platz kämpfen, die müssen um ihre Plätze kämpfen, das ist mir wichtig, da ist Michael Olise der perfekte Transfer dafür. Der ist derzeit der X-Faktor, die ganze Mannschaft, besonders auf den Flügeln, eben entsprechend besser zu machen, weil alle merken, okay, da ist jetzt ein neuer, junger Mann, der ist richtig gut drauf, der hätte eigentlich Olympia in den Beinen haben müssen, hat es aber nicht. Und das macht dann, das stachelt so Leute wie Serge Gnabry und wie Leroy Sané, die natürlich schon von ihrer Haltung her eher Platzhirsche sind, die sind schon lang genug in München, haben schon genug erreicht, dass die auch nicht auch sich nochmal am Riemen reißen und auch nochmal Gas geben. Also nicht nur das, was Michael Olise selbst auf dem Platz leistet, sondern was er in der Kaderchemie anstellt. Das ist, glaube ich, das Clevere an dem ganzen Transfer.
Ist er denn für dich jetzt schon gesetzt, wenn wir jetzt auch bald auf das Spiel Richtung Leverkusen gucken, als Stammspieler? Oder sagst du, okay, er hat jetzt einfach wirklich einen sehr guten Start hingelegt. Leroy Sané kam ja auch noch verletzt in die Saison rein. Also ist er jetzt erst seit 2-3 Wochen wirklich wieder richtig dabei, fit, hat sein Comeback gegeben und so weiter. Also der wird ja noch fitter wieder werden. Ja, und Kingsley Coman war lange mit dem Abschied, das hast du eben richtig gesagt, steht jetzt trotzdem weiter zur Verfügung, also wird ja auch seine Einsatzzeit bekommen, er hat ja auch gegen Bremen einmal starten dürfen. Sagst du trotzdem, jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen sollte Olise starten?
Ich würde schon sagen, dass man das Momentum nutzen sollte. Also der Punkt, den wir bei der Nationalmannschaft vor der EM immer wieder beschworen haben, du solltest schon die Leute spielen lassen, die nicht nur auf dem Papier die Qualität haben, sondern sie derzeit auch in herausragender Manier auf dem Platz zeigen können. Und das ist bei Michael Olise der Fall. Und klar kann man sagen, uiuiui, Topspiel gegen den amtierenden Meister und so viel Druck und so weiter. Aber gerade Michael Olise ist ja jemand, der jetzt bewiesen hat, dass du dem mit solchen Sachen überhaupt nicht kommen brauchst. Also ich glaube, wenn du dem sagst, Michael, ich lass dich heute mal draußen, weil gegen Leverkusen ist eine andere Hausnummer, ich glaube, der würde gar nicht verstehen, was du meinst. Der würde wieso, hä? Hier wird doch heute Fußball gespielt. Ich bin doch zum Fußballspielen da. Ich habe doch die Schuhe an.
Ich hab die Hose an, die Schuhe, alles mitgebracht. Was wollt ihr von mir? Ja, spielt einfach trotzdem dann für einen Gegner oder so, läuft er sonst noch auf. Sagt dann wechselt mich drüben ein die erste Halbzeit. Ich komme dann später wieder rüber. Nee, also. Es ist ja trotzdem,
so ist er einzuschätzen. Der ist einfach wie ein junges, glückliches Kind.
Ja, es ist ja schon trotzdem eine spannende Frage, jetzt nicht nur vor dem Spiel gegen Leverkusen, sondern wie ich es eben schon angedeutet habe, wenn die Saison weiterläuft, vielleicht die Bayern, das gehört ja auch zur Wahrheit, im letzten Jahr zum Beispiel dazu, wo du eben den Konkurrenzkampf angesprochen hast, einfach auch unglaublich viele Verletzungen da waren. Besonders auf den Flügeln, ne? Wir erinnern uns dran, Leroy Sané eigentlich in der Rückrunde fast nur noch für die Champions-League-Spiele fit gespritzt worden. Ansonsten konnte der fast gar nicht mehr. Serge Gnabry hat eine solchen Saison wie sonst was erlebt. So, das kommt natürlich auch wieder dazu. Abwarten erstmal, ob alle vier die Saison so überstehen. Und trotzdem, jetzt stand jetzt so dein Gefühl, könnte er Leroy Sané seinen Stammplatz schon madig machen.
Ja, also er könnte zumindest dafür sorgen, dass Leroy Sané noch mehr Gas geben muss. Also es kommen ja jetzt wirklich harte Wochen auf die Bayern zu mit Leverkusen. Dann geht's nach Birmingham zu Aston Villa. Die Reise nach Barcelona steht an, etc. Ja. pp. Also es gibt jede Menge Minuten zu vergeben. Aber Stand jetzt ist Michael Olise der Formstärkste. Und warum sollte man ihn rausnehmen? Aber Vincent Kompany hat ja auch gesagt, für ihn, und das ist eine gefährliche Situation für Leroy Sané, er hat gesagt, Namen sind nicht in unseren Köpfen. Wir denken jetzt nicht großartig über Namen nach, sondern uns geht es darum, wir brauchen den ganzen Kader. Und für ihn, Vincent Kompany, ist das kein Luxus, dass man einen großen Kader hat, sondern das ist absolut notwendig, um die Ziele zu erreichen. Und das ist ja auch so ein Zeichen an die Mannschaft, dass er sagt, Freunde, wir brauchen euch wirklich alle. Ich will nicht einfach nur 23 oder 26 Leute haben, damit ich sagen kann, ich habe einen großen Kader, sondern es werden sicherlich noch genügend Spiele kommen für uns alle. Das ist zwar immer wieder ein Allgemeinplatz, aber ich würde Leroy Sané und Co. nicht empfehlen, sich jetzt zurückzulehnen und die Beine hochzulegen, weil bei Michael Olise, glaube ich, kann man aufgrund seines Alters und aufgrund der all der neuen Eindrücke etc. schon damit rechnen, oder man muss damit rechnen, dass er auch mal schwerere Phasen durchmacht. Denk an Mathys Tel. Mathys Tel hat vor einem Jahr alles kaputt geschossen und hat eine Torquote gehabt, die war besser als die von Erling Haaland. Der hat ein paar Minuten gespielt und hat noch schnell ein Tor gemacht. Da dachte man auch, das ist jetzt der große Durchbruch, und jetzt ist er selbstkritisch und sagt Mathys Tel selbst von sich, meine Spiele waren in letzter Zeit nicht gut.
Der einzige Unterschied, Kombi, ist für mich dann ein bisschen, Mathys Tel ist halt für mich auch kein, aber weiterhin auch kein klassischer Flügelspieler. Kann jetzt gut sein, dass da draußen ein paar Leute aufschreien, er bringt Qualitäten für den Flügel mit, er hat ein gutes 1 gegen 1, er hat auch ein gewisses Grundtempo, kann auch von außen nach innen ziehen und dann mit der Abschlussstärke sozusagen glänzen. Aber für mich, immer auch in den Testspielen, wo ich ihn gesehen habe, wie er Bälle mit dem Rücken zum Gegner, also als klassischer Neuner festgemacht hat, sich dort drehen konnte, da eine Antrittsgeschwindigkeit und, wie du es ja eben richtig gesagt hast im letzten Jahr, dieses in der Box unglaublich abschlussstark zu sein. Ich finde, das nimmt man ihm draußen so ein bisschen, weil er dann dazu neigt, zu viel halt zu probieren, zu viel zu wollen, sich in 1-zu-1-Duelle so ein bisschen zu verstricken. Da gewinnt er mal ein Duell, ja, aber er verliert auch wieder 1-2, und dann, wenn du halt nicht viel Spielzeit bekommst, dann ist das natürlich schwierig, sich da auf dich aufmerksam zu machen. Also ich weiß nicht, siehst du es ähnlich wie ich, oder sagst du, ach komm, auf dem Flügeln ist schon an sich seine Position?
Ja, vielleicht. Also er ist ja eigentlich geholt worden als Stürmer. Ja. Aber da spielt ja ein relativ bekannter englischer Spieler derzeit beim FC Bayern vorne drin. Ich glaube, es würde vielleicht Mathys Tel, und da gebe ich dir recht, gut tun, wenn er bei seinen Einwechslungen, wenn er bei seinen Einwechslungen nicht mit Harry Kane spielen würde, sondern statt Harry Kane.
Oder neben ihm als Doppelspitze, wer weiß. Also, aber dass du halt im Strafraum zu finden bist. Ne? Ja, dass du auch, genau, wie gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, jetzt ja auch, wo die Bayern aktuell viel treffen, wer weiß, wie das so weitergeht, aber dass du dann, wenn er reinkommt, vielleicht nochmal ein Tor macht, einfach nur für die Seele, sich so ein bisschen zu belohnen, ja, ist immer noch ein brutal junger Kerl, also auch der braucht Selbstvertrauen. Ja, also ja, die Jungs bringen alle von Haus aus schon viel Selbstbewusstsein mit, aber das wissen wir alle, wir Menschen, wenn das ein paar Wochen mal nicht die Leistung nicht da ist oder die Spielzeit nicht da ist, dann leidet auch das größte Selbstbewusstsein von Haus aus.
Ja, und vor allem Mathys Tel ist ja auch jemand, den die Fans lieben. Also ich glaube, wenn der mal wieder treffen würde, dann wird es laut werden in der Arena, weil er eben, weil ihm auch die Sympathien gehören. Ich glaube tatsächlich, dass es ihm gut tun würde, wenn er bei seinen Einwechslungen dann mal vorne auftauchen dürfte. Mal schauen, was sich Vincent Kompany da überlegt. Aber jetzt, also ich würde jetzt, da war das Beispiel Tel war jetzt natürlich, das hat sich jetzt so angehört, als würde ich die drohende Krise von Michael Olise herbeireden.
Nein.
Gar keinen Fall. Ich würde jetzt erstmal die Welle so lange reiten, wie es geht mit Michael Olise, und da nicht groß rotieren. Und dann, wenn das hoch irgendwann mal abflacht, dann müssen sich die anderen beweisen. So leid es mir tut für Leroy Sané zum Beispiel, aber ich glaube, dass Leroy Sané jetzt wirklich noch genügend Geduld hat. Der hat jetzt so lang und diszipliniert gewartet auf seine Startelf-Einsätze. Nach dieser Verletzung hat er sich jetzt zurückgekämpft. Ich glaube, der wird jetzt nicht sofort nervös, wenn er nicht sofort wieder von Anfang an spielt.
Und die Möglichkeiten, sie werden ja kommen, auch das hast du schon angedeutet, die englischen Wochen. Sie stehen wieder vor der Tür, und zwar reihenweise. Also, ne, Pokal gibt es dann ja auch noch zwischendurch. Länderspielpause nochmal eine ganz kurze. Also es wird an Spielen nicht mangeln, sagen wir es mal so. Lass uns zum Abschluss, dann machen wir auch unter das Odyssee-Thema einen Haken, noch kurz Jamal Musiala hören. Der hat nämlich nach dem Spiel auch nochmal, also nach dem Bremen-Spiel, über Michael Olise gesprochen und so ein bisschen auch erklärt, auf Rückfrage von einem Kollegen von uns, Niklas Löwendorf, an dieser Stelle liebe Grüße, was ihn so besonders auch in der Kabine macht und wie das Verhältnis ganz besonders zwischen Musiala und Olise ist. Wir hören mal kurz rein.
Ja, hat man gesehen, was für Qualitäten er hat. Man hat es in die Premier League letztes Jahr gesehen. Wenn er nicht verletzt wäre, hätte er auch sehr, sehr viel mehr Tore und Assists gehabt haben. Und wir verstehen uns echt gut, wir reden sehr viel und wir wissen, so mehr Spiele, wie wir zusammen machen, wenn wir uns mehr Vorlagen, mehr Tore, mehr Assists, und auf das freue ich mich.
Was ist er für ein Typ? Wie ist er so drauf, auch in der Kabine?
Echt cool. Cooler Junge, wir verstehen uns echt gut. Wir sind Engländer, wir kennen uns von Chelsea, wir sprechen viel Englisch zusammen. verstehen uns echt gut und ich bringe ihn nächstes Mal zum Interview mit mir.
Und da sagt er etwas ganz Interessantes, Kumbi, wo ich gar nicht weiß, ob das jeder von oder von euch da draußen auch auf dem Schirm hatte. Ich musste es auch tatsächlich nochmal googeln, ich wusste es vorher auch nicht. Stimmt, die beiden haben zusammen beim FC Chelsea eine gewisse Zeit in der Jugend verbracht.
Ja, das war aber die ganz junge Jugend.
Baby Musiala und Baby Olysee, noch kleine Kinder gewesen, aber trotzdem, also wie die Welt dann auch manchmal so spielt. Ne? Also es gibt ja auch die berühmten Bilder von Musiala und Jude Bellingham, die über viele Jahre mit der englischen U-Nationalmannschaft alles kaputtgeschossen haben, bis dann der Weg für Musiala nach Deutschland führte. Und mit Michael Olysee gibt es da auch diese Vergangenheit.
Ja, das sind doch schöne Geschichten und es zeigt, dass der FC Chelsea besser ist als sein Ruf. Sollte vielleicht Max Eberl bei all seinen Sticheleien immer Richtung Chelsea denken. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich schon zum FC Chelsea sagen, Freunde, warum habt ihr einen Kader von 800 Spielern?
Ja.
Wenn ihr so tolle Leute wie Jamal Musiala und Michael Olise irgendwann mal wegschickt oder gehen lässt.
Ich wollte gerade sagen, also kaufst du einen 7. Torwart für 20 Millionen noch zusammen und musst zusehen, wie die beiden wirklich jetzt nicht nur aufgrund ein, zwei Vorlagen, die jetzt wieder gegen Bremen passiert sind, einfach auch zusammen sich gut verstehen auf dem Platz. Also du siehst, wie gesagt, Musiala ist ja all das, was du vorhin über Michael Olise gesagt hast, trifft ja auch auf ihn zu. Dieser Junge will ja auch einfach nur zocken. Der hat ja einfach nur Bock zu spielen. Mit der Kugel was anzufangen, was zu kreieren. Und je mehr Leute du von diesem Kaliber da drauf hast, na klar, umso schöner kann es werden.
Ja, also ich kann derzeit beim FC Bayern nichts kritisieren. Es tut mir leid. Alle Hörerinnen und Hörer, die gedacht haben, ich hau heute drauf, es gibt nichts zum Draufhauen.
Es ist halt natürlich auch nach einer Woche mit 6-1, 9-2 und 5-0 und wir beide würden uns jetzt hier hinsetzen und sagen, ja, aber gut, da würden wahrscheinlich die meisten auch für verrückt erklären. Oh,
da kenne ich TV-Experten, die machen das so.
Weiß ich jetzt gar nicht, wie du da meinst.
Die lesen alles und hören alles und denken sich dann so, und jetzt behaupte ich das Gegenteil.
Ja, weiß ich gar nicht, was du da meinst. Können wir vielleicht das noch kurz aufgreifen, weil wir sind ja tatsächlich, oder versuchen es zumindest, auch ein Podcast zu sein, der sehr gerne mit euch da draußen kommuniziert. Und da haben wir beide jetzt die Tage schon drüber gesprochen. Und ein Hörer hat mir geschrieben, dass wir ein bisschen, sagen wir mal, zu kritisch mit Vincent Kompany und seinem Umgang mit den Medien umgehen. Also, dass wir in der letzten Folge, für alle, die sie nicht gehört haben sollten, haben wir darüber gesprochen, okay, das ist das eine, was natürlich Vincent Kompany auch noch abseits des Platzes sehr von seinen Vorgängern unterscheidet, dass er natürlich uns Medien und den Fans da draußen nicht so sehr an seinen Ideen teilhaben lässt, was Aufstellungen zum Beispiel angeht oder gewisse Personalien über Goretzka und so weiter, haben wir ja jetzt hier viel diskutiert.
Ja, und ich habe ja in der vergangenen Folge davon erzählt, dass ich da für meinen Auftritt beim ZDF Sportstudio Bolzplatz so negative Reaktionen bekam.
Vielleicht da einfach nur nochmal als Einordnung, Kumbi, denn so kritisch war es tatsächlich gar nicht gemeint. Also natürlich wünschen auch wir uns, das haben wir ja so ehrlich hier gesagt, jemanden, der auch mal was erzählt, der auch mal irgendwie für eine Anekdote da ist, aber gar nicht, um den kritisch irgendwie zu zerpflücken, sondern weil es natürlich auch eine gewisse Art von Authentizität hat und eine gewisse Art von Teilhabe dann an seinen Gedanken und das einfach spannend ist. Das ist ein hochspannender Trainer, wo es interessant ist, wie denkt er über Personalien. Und trotzdem so wollten wir ihn da, glaube ich, gar nicht so sehr durch den Kakao ziehen, falls es überhaupt so rübergekommen sein sollte.
Ja, also mich wundert das Feedback ehrlicherweise, weil ich dachte, wir hätten das eigentlich schon entsprechend eingeordnet, dass wir Vincent Kompany gar keinen Strick aus irgendwas drehen wollen, sondern dass es eigentlich ehrliches Interesse ist, an seinen Ideen teilzuhaben. Und wenn er vor einem Spiel erklären würde, warum Joshua Kimmich im Mittelfeld spielt statt an der rechten Außenverteidigerposition, oder warum Kim und Upamecano aus seiner Sicht so gut funktionieren, dann ist das ja nur der Wunsch danach, dass unsere Neugier gestillt wird. Und dass ein Trainer des FC Bayern München medial ein bisschen mehr liefern muss als der Trainer vom Sportbund Rosenheim oder vom FC Alte Heide im Münchner Norden oder vom TSV Bogen. Aus Bogen kommt Max Eberl. Das ist doch ganz klar. Das ist ein Wunsch, den wir haben dürfen, und es ist kein Muss, dass Vincent Kompany uns diesen Wunsch erfüllt. Aber vielleicht kommt er irgendwann an den Punkt und hat Lust darauf und Spaß daran, seine Idee des Fußballs ein bisschen offener zu erklären.
Weil du es ja eben schon gesagt hast, und dann machen wir da auch einen Strich drunter. Immer dann, wenn man selber versucht, Dinge zu erklären, ist es für andere Menschen da draußen schwieriger, sich Sachen selber zu der Spielweise, zu gewissen Handlungen auszudenken, siehe gewisse Experten. Denn wenn man darüber nichts sagt, ist es natürlich die Spekulation darüber meistens viel größer, als wenn man dazu was sagt. Das vielleicht nur noch zu dem Thema. Aber lass uns da auch einen Haken dran machen.
Da setze ich doch einen Punkt dahinter.
Da setze ich doch einen Punkt dahinter. Wir wollen jetzt noch kurz auf das Spiel gegen Leverkusen schauen, was natürlich alles überstrahlt jetzt am Wochenende, Samstag, 18:30 Topspiel in der Allianz Arena. Du wirst vor Ort sein, dir das Ganze anschauen. Worauf freust du dich am meisten? Was sind so die Duelle vielleicht auch auf dem Platz, wo du sagst, okay, das könnte ein Schlüsselduell werden, das könnte ganz heiß hergehen?
Ja, ich erhoffe mir eine Antwort auf die Frage, wer denn jetzt nun besser ist, dieser Florian Wirtz oder dieser Jamal Musiala? Ob da jetzt wirklich ein Tausch her muss oder nicht?
So, jetzt werden wir schon fies hier heute. Sprich gern weiter.
Spaß beiseite. Also ich freue mich tatsächlich auf das Taktikduell zwischen Vincent Kompany und Xabi Alonso. Beides Männer, die von Pep Guardiola geprägt wurden. Das, was taktisch Xabi Alonso letzte Saison im Rückspiel gegen die Bayern an den Tag gelegt hat, war nicht von schlechten Eltern. Da hat er einen großen Anteil daran gehabt, dass die Bayern so deutlich in Leverkusen verloren haben. Und deswegen freue ich mich darauf, auf dieses Duell der Superhirne. Mhm. Vielleicht erwarte ich da auch zu viel. Vielleicht wird es einfach nur ein klasse Fußballspiel, wo es rauf und runter geht und die jungen Menschen Spaß am Fußball haben. Aber ich glaube, dass sich Vincent Kompany und Xabi Alonso schon gegenseitig was Interessantes vorlegen werden und versuchen werden, den anderen entsprechend auszucoachen.
Ja, ist ja auch komplett normal in der heutigen Welt. Also das alles andere wäre auch irgendwo nicht zu erklären. Ne? Besonders weil jetzt auch eine lange Woche da war, nicht mal Champions League in dem Sinne, dass du dich da mit einem speziellen Plan vorbereitest, ist ja ganz normal. Und trotzdem hoffe ich, dass es nicht zu sehr taktisch wird. Ja, für beide Teams, weil einfach auf beiden Seiten so unglaublich gute Spieler da sind. Wir haben jetzt heute über die von der Seite der Bayern über die 2, 3, 4 Jungs gesprochen, die einfach zocken wollen. Auf Leverkusener Seite mit Florian Wirtz unter anderem gibt es genau die gleichen Charaktere. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es ein offener Schlagabtausch wird. Ja, also dass beide ihre Qualität auf den Platz bringen und besonders dass dieses Offensive. Ja, wofür jetzt ja auch Leverkusen steht, auch die schießen aktuell viele Tore, allerdings weil sie es müssen, weil sie auch viele bekommen. Na, mit 4-3 gegen Wolfsburg wieder in letzter Sekunde, mal wieder ja das Ding ganz, ganz spät noch umgebogen. Aber eigentlich, ja wie gesagt, hoffe ich offenes Visier und drauf los. Es ist das Beste, was der deutsche Fußball aktuell zu bieten hat. Also na, jetzt spätestens seit dem letzten Wochenende und da auch gewissen Duellen, zum Beispiel auch von Dortmunder Seite, wie man da in Stuttgart aufgetreten ist. Leverkusen gegen die Bayern ist das Beste, was der deutsche Fußball zu bieten hat. Das sind die besten Spieler auf dem Rasen. Ja, aktuell die beiden besten Trainer mit vielleicht noch Sebastian Hoeneß so ein bisschen im Schatten. Die beiden besten Trainer an der Seitenlinie. Deswegen auf geht's.
Ja, also ich glaube wirklich, dass die Leverkusener haben ja auch so seit den 2000er Jahren haben die ja so die DNA des schönen Fußballs, des Lustfußballs und so weiter. Also die haben ja schon unter Christoph Daum einen Fußball gespielt, der jetzt nicht immer zweckmäßig war. Es war ja auch immer so ein großes Duell mit den Bayern. Die Leverkusener haben gezaubert. Und das waren richtig gute Lustfußballer und bei Bayern war das mehr so streng und nach vorne und auf Ergebnis getrimmt und lösungsorientiert. Und deswegen hat Leverkusen in meiner Wahrnehmung immer so eine kleine DNA, da muss Fußball auch Spaß machen. Mhm. Und die Bayern sind zurzeit auch an dem Punkt, wo Fußball Spaß macht, wo es nicht nur um Druck geht, weil diesen Druck, den nimmt man sich immer schnell von den eigenen Schultern, indem man früh trifft. Und indem man deutlich führt und indem man lange den Ball hat. Und deswegen glaube ich, ist da vieles, vieles angerichtet, dass es ein richtig gutes Fußballspiel wird. Aber du fragst mich ja nachher sowieso nach meinem Tipp. Ich gebe ihn dir jetzt schon. Es wird ein 2-2.
Heieiei, okay. Also du gehst mit dem Unentschieden, cleverer aus der Affäre gezogen. Ich glaube tatsächlich, ich tippe ja sonst eher selten, aber ich wage mich jetzt einfach mal raus. Ich glaube, es wird ein 3-2 für die Bayern. Ich glaube, sie machen es diesmal. Hab ich so im Gefühl. Also wie gesagt, aber auch mit 2-2, glaube ich, bist du nicht komplett weit weg. Deswegen, es wird hoffentlich einfach spannend und hochklassig. Das können wir, glaube ich, hier soweit festhalten.
Wir rechnen ja offenkundig beide mit vielen Toren.
Ja, also nochmal, in diesen Offensivreihen bietet es sich meiner Meinung nach an. Und auch die Spielweisen, die sehr offensiv ausgelegt sind. Ich glaube, das ist ja jetzt die große Frage die ganze Zeit gewesen. Ich will jetzt auch nicht hier zu hypothetisch werden. Das können wir eigentlich alles viel besser nächste Woche analysieren, nachdem das Spiel auch gewesen ist. Ja, und nochmal zu schauen, wie haben denn die Bayern jetzt genau gespielt? Weil jetzt ja geht ja drauf und runter, können sie auch dieses hohe Verteidigen auch gegen Leverkusen machen? Naja, warum nicht? Ne? Also wenn du es genau so machst, Thomas Müller hat es ja hier auch, hatten wir in O-Ton vor ein paar Wochen hier in diesen Podcast eingespielt. Ja, das hat, beziehungsweise letzte Woche hat er gegen Zagreb danach gerade gesagt.
Gerade wollte ich sagen, vor ein paar Wochen, ne? Was ist ja, denn mit der Zeitachse
Woche,
passiert?
Vergangene Woche, seitdem schon wieder so viel los gewesen, also schon wieder fast einen Monat her das Ganze. Wie es uns ja auch in der Mixzone erklärt hat, wenn du vorne richtig drauf gehst, wenn du den Gegner zu einem gezielt, also zu einem ungezielten langen Ball sozusagen zwingen kannst oder vielleicht sogar, dass die kurze rausspielen wollen und du eroberst die Kugel, dann kannst du auch 30 Meter vom gegnerischen Tor stehen, denn dann ist es für dich nicht gefährlich. Wenn du aber natürlich da dann einmal nachlässt und plötzlich ist ein Raum frei für Boniface und Konsorten, naja, dann könnte es halt auch klingeln.
Aber
wenn du halt jetzt
einfach
abrückst.
Wir warten einfach mal ab. Ich rücke nicht ab davon. Ich bleibe beim 2-2, du beim 3-2 für die Bayern.
Ja.
Gut. Und ich glaube, beide Ergebnisse wären für die Liga auch gut. Da ist dann noch nicht allzu viel verloren. Da ist dann Leverkusen immer noch drin im Meisterrennen. Das war nach der Niederlage gegen Leipzig, war das so, haben so ein paar Leute behauptet, oh, jetzt sind sie erstmal raus aus dem Meisterrennen. Dachte ich mir auch, boah, okay. Also wenn man nach einer Niederlage am Anfang der Saison schon raus ist aus dem Meisterrennen, dann puh,
dann wäre fast nie eine Mannschaft drin im Meisterrennen.
Ja,
dann,
richtig.
Kannst du eigentlich fast 15, 16 Vereine direkt nach dem dritten Spiel da knicken. Hören wir noch mal ganz kurz, ich habe jetzt eben schon über Thomas Müller gesprochen und natürlich hat er auch in dieser Woche was Schönes gesagt und zwar noch mal so ein bisschen über den bisherigen Saisonstart bilanziert und auch über die neue Spielweise und das wollen wir uns natürlich noch mal schnell anhören.
Die Art und Weise einfach, wie wir aktuell Fußball spielen, die macht Spaß. Jetzt kann man sagen, klar, mir fallen auch viele Tore, aber ich sehe die Tore eher als Konsequenz unserer Spielweise. Und wie wir das auf dem Platz mit Leben füllen. Und das ist schon was jetzt, sage ich mal, längere Zeit nicht in dieser Dimension da war. Sicherlich waren auch in den letzten Jahren immer mal wieder gute Spiele dabei. Aber ich glaube, gerade diese Dominanz, dieses Beherrschen des Gegners, das ist schon wieder neu. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Und es fühlt sich gut an.
Ja, Kumbi, jetzt spricht Thomas Müller davon, von einer neuen Dimension, beziehungsweise von einer Dimension der Spielweise, der Konsequenz, wie man auch auf Tore geht, wie sie längere Zeit nicht mehr da war. Bringt eigentlich diesen Saisonstart der Bayern bislang ganz gut auf den Punkt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke ja bei sowas immer eine Ecke weiter und ich finde schon, das ist, sagt im Nachhinein dann doch einiges drüber aus, über die Amtszeit von Thomas Tuchel. Vielleicht auch über die Amtszeit von Julian Nagelsmann. Wenn Thomas Müller da so deutlich wird und da eine solche Veränderung wahrgenommen hat, da merkt man mal, wie schwierig es in der vergangenen Saison dann doch oftmals auch hinter den Kulissen abgelaufen ist.
Und das, obwohl Thomas Müller selbst bislang auch schon seine Hauptrollen gespielt hat. Siehe das Tor gegen Freiburg, haben wir hier lange drüber gesprochen. Siehe den Auftritt im Pokal zum Beispiel. Auch eine gute Einwechslung in Wolfsburg gehabt, aber halt alles eben Einwechslung. Also er spielt ja nicht von Anfang an, zumindest nicht, also in der Bundesliga nicht. Und trotzdem äußert er sich so. Also er könnte sich auch sagen, ja, bislang sieht es ganz gut aus, aber ich habe damit ja nicht so viel zu tun, in Anführungszeichen.
Ja, nach den Spielen lässt er ja schon immer durchblicken, dass er bereit wäre für einen Startelf-Einsatz, aber es gibt derzeit keinen Platz für ihn. Also auch das haben wir ja schon besprochen. Das sehe ich undeutlich, dass Thomas Müller von Anfang an auflaufen wird gegen Leverkusen, eben weil die Offensive so hervorragend funktioniert. Und auch das haben wir schon besprochen. Ein Thomas Müller ist halt jemand, den kannst du in der 80. nochmal reinwerfen, wenn du hinten bist.
Ich wollte gerade sagen,
also der macht immer Musik. Dieses Ass im Ärmel wird sich Vincent Kompany sicherlich zurückhalten. Also wenn Thomas Müller in der Startelf stehen sollte am Samstag, dann bin ich bereit, einen, keine Ahnung, kriegst von
jetzt
mir...
Jetzt bin ich gespannt.
Dann kriegst du von mir 5 Biermarken. 5 Biermarken.
Ja, schön.
5 Biermarken im Schützenfestzelt.
Ja, da freue ich mich drauf. Ist ja danach noch eine Woche Oktoberfest. Also von daher bin ich sehr gerne bereit, die dann einzulösen. Mal gucken. Jetzt hoffe ich sogar drauf, dass er spielt.
Du weißt schon, dass wir in Bayern Bier aus Masskrügen trinken. Also das ist ja nicht ein Liter.
Müssen ja nicht das 5 an einem Termin funktionieren. Man kann ja auch zweimal hingehen. Ne?
Naja,
ich selbst möchte ja, also viele Menschen, die mich gut kennen, würden behaupten, ich tue mit meiner Leber nicht immer alles Gute an, aber so verrückt bin ich dann jetzt auch nicht.
Ja, ich möchte dir als Nordlicht, möchte ich nur warnen. Ich möchte dich nur warnen, weil ihr habt ja zwar größere Gläser als die Menschen in Köln, aber ihr habt kleinere als wir.
Ist richtig. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Wir waren ja beide schon da, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Wir beide haben uns ja schon auf dem Oktoberfest blicken lassen. Und ich glaube, da war meine Performance ganz in Ordnung. Würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen wollen, ohne jetzt hier abschweifen zu wollen.
Ich bin früh nach Hause an dem Abend, was danach passiert ist.
Kann man sich fragen, warum so früh. Aber na gut, ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema. Nicht für heute bestimmt. Denn wir haben noch ein Abschlussthema, Kumbi. Und zwar ist diese Woche rund um, jetzt gar nicht direkt den FC Bayern, aber etwas passiert, was den FC Bayern vielleicht auch wieder beschäftigen kann. Eine etwas traurigere Geschichte. In allererster Linie Marc-André ter Stegen hat sich sehr schwer verletzt. Bei einem Auswärtsspiel in Villarreal mit dem FC Barcelona nach einer Ecke einen Ball abgefangen, total blöd aufgekommen mit dem Knie. Und es ist jetzt am Ende ein Patellasehnenriss. Er wird über Monate ausfallen, wenn er überhaupt in der Saison nochmal auf dem Feld stehen wird, ist eher unwahrscheinlich. Und da kommen natürlich sofort die Gedanken hoch, naja, deutsche Nationalmannschaft, jetzt ist nächstes Jahr kein Turnier und trotzdem, jetzt ist er so zum ersten Mal die Nummer 1 nach so, so vielen Jahren und dann kommt diese schwere Verletzung, einfach unglaublich bitter für ihn. Ne?
Ja, auf jeden Fall und gute Besserung an der Stelle. Ich habe ja Marc-André ter Stegen kennenlernen dürfen rund um die Europameisterschaft. Auch ein Interview mit ihm geführt in Herzogenaurach und da hat mich schon beeindruckt, wie er gelassen darauf reagiert hat, dass er nicht die Nummer 1 war im Tor, sondern wieder Manuel Neuer und ich habe mich richtig gefreut für ihn, dass er ohne lange Diskussionen da von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Nummer 1 ernannt wurde und dann dieser Schicksalsschlag, das ist eigentlich kaum in Worte zu fassen.
Ja,
und sportlich stellt sich jetzt natürlich zu Recht die Frage, was macht man in der deutschen Nationalmannschaft?
Jetzt ist natürlich relativ schnell, denn warum besprechen wir es jetzt hier heute im Podcast? Denn es ist relativ schnell jetzt von einigen Experten da draußen halt der Name Manuel Neuer wieder ins Spiel gebracht worden, der jetzt vor kurzem seine Karriere im DFB-Dress sozusagen beendet hat und jetzt so ein bisschen wieder als Übergangslösung, manche sogar als komplette Lösung wieder vorgeschlagen wird. Für wie realistisch hältst du das Ganze?
Ah, interessant, dass du jetzt fragst, für wie realistisch halte ich das? Ich dachte,
ja,
du fragst mich jetzt, wie sinnvoll halte ich das?
Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Erstmal müssen wir, wenn du mir sagst, es ist 0,0 realistisch, Manuel Neuer hat seine Entscheidung getroffen und daran gibt es kein Zurück mehr, dann müssen wir auch über die Sinnhaftigkeit nicht mehr diskutieren. Aber wenn du sagst, so ein DFB-Dress, man weiß nie, das kann schon nochmal verlockend sein, er ist aktuell gut drauf. Also
in Korea hat Manuel Neuer, da stand sein Rücktritt noch nicht fest, hat er ja kokettiert und hat gesagt, der Toni Kroos, der hat ja auch aufgehört und ist dann wiedergekommen. Von dem her würde ich tatsächlich behaupten, dass da eine gewisse Realität dahinter steckt. Ich glaube, wenn Julian Nagelsmann auf Manuel Neuer zukäme und sagen würde, Manu, wir brauchen dich, Deutschland braucht dich, beim Turnier 2026 bei der WM wirst du nicht im Tor stehen, aber ich brauche dich einfach, um den ganzen Laden zusammenzuhalten, jetzt in der Nations League etc., dann würde Manuel Neuer, glaube ich, nicht Nein sagen.
Das führt mich dann zu meiner Anschlussfrage. Wäre es denn überhaupt sinnvoll? Denn, du hast es eben angesprochen, ne, wenn du schon sagst, bei der WM 2026 stehst du nicht im Tor, kommt der jetzt für ein Jahr Nations League zurück? Also
Nein, also ich halte es für völligen Humbug. Ich bin der Meinung, dass du jetzt den Weg eingeschlagen hast durch den Rücktritt von Manuel Neuer, dass du dich auf der Torhüterposition neu formierst. Und es war klar, dass Marc-André Ter Stegen die Nummer 1 ist und Alex Nübel und Co. sind die Nummer 2a, 2b, 2c, 2d. Gibt ja doch noch ein paar gute Torhüter in Deutschland. Und jetzt ist die Situation so, dass die 1 wegfällt. Also muss jetzt die 2a ran. Das ist aus meiner Sicht aktuell Alex Nübel. Und da bringt es nichts für das Gesamtkonstrukt deutscher Fußball, für das Gesamtkonstrukt deutsche Fußballnationalmannschaft bringt es nichts, jetzt wieder den alten Recken Manuel Neuer zurückzuholen. Klar, ich verstehe, die Idee ist verlockend, aber die Nations League ist nicht so wertvoll, dass du da unbedingt jetzt alles gewinnen musst und einen perfekten Rückhalt haben musst, den du mit Manuel Neuer sicherlich hättest, sondern es geht um die WM 2026 und da geht es darum, entweder einen wieder erstarkten, hoffentlich fitten Marc-André Ter Stegen im Tor zu haben oder eben die nächste Generation herangeführt zu haben in Form von Alex Nübel. Also ich möchte jetzt Alex Nübel nicht ins deutsche Tor reinquatschen, aber das wäre für mich der gesündere Weg als jetzt Rückholaktion, dann hat man wieder den Knatsch, Manuel Neuer, Alex Nübel, mögen die sich nicht, wie gehen die miteinander um, dann gibt es auf der Pressekonferenz wieder Fragen, etc. pp.
Die Themen auf, also du hast es ja richtig gesagt, du machst ja langfristig das Thema auf Richtung WM 2026, denn bis dahin, ne, dreimal klopfen auf Holz hier, aber bis dahin wird Marc-André Ter Stegen hoffentlich dann höchstwahrscheinlich wieder fit sein, also bis dahin mit dieser Verletzung auf jeden Fall und dann hoffentlich danach keine Folgeverletzung bekommen und dementsprechend, wenn dort nichts Schlimmes passiert, steht er dort im Tor. Ja, und das machst du also halt, natürlich machst du dir das Thema auf, wenn du jetzt einen Neuer zurückholst und der hält dann vielleicht sogar, wer weiß, die deutsche Nationalmannschaft im Nations League Finale perfekt zum Titel. Ja, so und plötzlich hast du die Diskussion. Alex Nübel, aber weniger.
Aber es wäre doch vom Bundestrainer auch ein wahnsinnig schlechtes Signal an die zweite Reihe hinter Marc-André Ter Stegen, jetzt zu sagen, boah, jetzt ist der Marc-André verletzt, ich hole den alten Neuer wieder zurück. Ja. Das macht doch auch die Motivation und das Standing der zweiten Reihe kaputt.
Sehe ich auch
ähnlich,
so.
Ähnlich hat ja Julian Nagelsmann auch argumentiert während der EM, als es darum ging, ob man den gelb vorbelasteten Robert Andrich runternehmen sollte und dafür Pascal Groß. Und da hat Julian Nagelsmann auch erklärt, das wäre ja ein Misstrauensvotum gegen den Andrich, weil ich ihm nicht zutraue, dass er sich zurückhält auf dem Platz und der Pascal Groß bei dem käme an, du bist nur hier, weil der andere gelb vorbelastet ist. Und so ähnliche Situation hätte man jetzt bei den Torhütern, wenn man wirklich Manuel Neuer nochmal reaktiviert. Also es ist alles so gut gelaufen, es ist alles so wie es gelaufen ist, ist es gut, finde ich. Ja. Es war ein sauberer Abschied von Manuel Neuer, der nochmal geholfen hat, die deutsche Nationalmannschaft mit den Fußballfans zu versöhnen. Der hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und kann auf sein Lebenswerk zurückblicken. Und klar, bitter, Marc-André Ter Stegen verletzt, aber dieses eine Jahr schafft Alex Nübel auch. Und delikat wird es erst dann, wenn Alex Nübel oder ein anderer Torhüter richtig gut gehalten hat, ein Jahr lang, und dann kommt Marc-André Ter Stegen zurück. Dann wird es erst richtig interessant.
Ich wollte gerade sagen. Also aber für dich, um das nochmal klar festzuhalten, ist dann jetzt Alex Nübel die logische Nachfolge und nicht zum Beispiel bei der EM war ja Oliver Baumann noch als dritter Torwart im Kader und nicht als Beispiel an Oliver Baumann.
Nein. Okay. Ich bin gut. Also wenn der Bundestrainer mich morgen anruft und fragt, dann werde ich ihm sagen, stell den Alex Nübel rein.
Gut. Haben wir das auch geklärt? Damit sind wir auch am Ende angekommen, Kumbi. Ich habe mir eine Frage noch zum Abschluss und es passt so schön, dass du die EM eben noch erwähnt hast. Du hast ja sicherlich auch mitbekommen diese Woche, dass die UEFA ein tolles Statement rausgebracht hat. Und nochmal über über dein Lieblingshandspiel der letzten Jahre diskutiert hat. Und zu der Einsicht gekommen ist, ich weiß gar nicht warum und wieso, aber dass man dort schon hätte Elfmeter geben können. Toni Kroos hat es so schön jetzt zusammengefasst in einem Interview am Montag und hat gesagt, dass, wenn ihr da drei Monate für gebraucht habt, dann aber Prost Mahlzeit. Und aber danke, dass ihr es nochmal gesagt habt. Der war auch gar nicht so wichtig, der Elfmeter, passt schon.
Ja, das ist ein typischer Toni Kroos. Ich war ehrlich gesagt überrascht. Ich wusste gar nicht, dass sich die UEFA immer noch damit beschäftigt.
Also ich vergesse, aber nochmal, 3 Monate, also haben die alle Sommerpause gemacht oder waren die alle im Urlaub oder also ja, wer also brauchte ich, da jetzt 3 Monate für?
Weiß nicht, also vielleicht war ich dazu desillusioniert, aber ich dachte eigentlich, als ich das Stadion in Stuttgart verlassen habe an dem Abend, dass über dieses Handspiel noch lange diskutiert wird und dass das in die Fußballgeschichtsbücher eingehen wird.
Ja.
Aber dass das da noch offiziell nachbesprochen wird und sich die UEFA dann 3 Monate später noch dazu äußert, damit habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Also
ja, also finde ich, ich weiß es
nicht. Verstehe ich auch kommunikativ nicht, dass man sich da nochmal ein Thema aufmacht.
Ich wollte gerade sagen, du machst dich ja auch ein bisschen unprofessionell damit. Also du machst es zeigt eine Professionalität, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, ja, vollkommen richtig. Aber nochmal, dass du es 3 Monate später machst, also das ist, niemandem hilft jetzt diese Aussage. Gut, die hätte wahrscheinlich auch keinem geholfen, 6 Stunden nach dem Abpfiff. Aber als Einordnung damals für das Thema rund um die Diskussion hätte es geholfen. Und nochmal, es war nicht so schwer, das relativ klar zu sehen. Also auch mit jeder Fanbrille abgenommen, war das nicht so schwer, das zu erkennen. Wie gesagt, ich finde es nach 3 Monaten, aber na gut.
Ja, insgesamt sehr seltsame Nummer. Also wirklich,
na gut.
Also naja.
Toni Kroos hat es am Ende so schön gesagt, darf ich mich jetzt eigentlich auch Europameister nennen? Ich glaube, vielleicht bringt das gut. Das Ganze gut auf den Punkt, haben wir ja auch schon danach gesagt, so ein bisschen Europameister der Herzen ist das deutsche Team damals auch geworden, deswegen.
Ja, letzten Endes ist natürlich Fußball-Deutschland schon um nochmal 2 tolle Wochen da ein bisschen betrogen worden, muss man so sagen im Nachhinein. Da ist der Fußballstimmung schon in gewisser Weise der Stecker gezogen worden. Aber über verschüttete Milch soll man nicht weinen.
Ich wollte gerade sagen.
2 Euro ins Phrasenschwein, weiter geht's, der nächste Aufreger kommt bestimmt.
Wahrscheinlich am Samstagabend beim Topspiel, du wirst live vor Ort sein und dann nächste Woche auch für uns in Birmingham bei der tollen Partie Aston Villa gegen die Bayern. Also nächste Woche gibt es wieder ganz, ganz frische Stimmen. Da wollen wir natürlich auch nochmal kurz auf Leverkusen blicken, aber dann ja kommst du eigentlich gerade frisch aus Birmingham wieder und wir nehmen hier schon wieder einen Podcast auf. Kann allerdings sein, ich glaube, die Bayern, wann spielen die dort? Am Dienstag oder Mittwoch? Dienstag. Glaube ich, nee.
Dienstag
oder Mittwoch, eins von beiden.
Warte mal, ich schaue mal kurz in meinen Kalender. Kleiner Servicegedanke.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Wann spielen die Bayern? Die spielen am Mittwoch.
Die spielen am Mittwoch, stimmt, 2. Oktober, so war es.
Das ist mal, komme ich am Donnerstag zurück, nehme mal direkt einen Podcast auf.
Also, mit der ganz
der Lack.
Frischen Stimmen aus der Nacht, die du dann dort für uns gesammelt hast. Deswegen könnt ihr euch schon drauf freuen. Ansonsten, Kumbi, wie immer, vielen, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Und an dieser Stelle bleibt uns draußen gewogen. Und bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.